Titan. Meine ersten Klienten in der Sicherungsverwahrung waren zum Großteil Gewaltstraftäter mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung, aber keine Psychopathen. Erst nach einem halben Jahr bekam die Sicherungsverwahrung einen Neuzugang, den ich übernehmen sollte. Ich nenne ihn hier Titan. 5 schwere Aktenbände über ihn wurden mir bereits vor seiner Ankunft geschickt. Neugierig las ich mich in Gutachten und Urteile ein. Der sprunghafte Lebenswandel Titans. Bereits im Grundschulalter zeigte Titan Verhaltensauffälligkeiten. Er schwänzte regelmäßig den Unterricht. Mehrmals wurde er von der Polizei aufgegriffen und nach Hause gebracht. Nach dem Schulabschluss arbeitete er als Staplerfahrer für ein regionales Bauunternehmen. Er blieb dort nur wenige Monate und wechselte dann als Lagerarbeiter in einen Großbaumarkt. Er heiratete früh, doch als er wegen verschiedener Delikte zu einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, ließ sich seine Frau von ihm scheiden. Nach der Haft arbeitete er für kurze Zeit auf einer Baustelle. Dann wurde ihm jedoch gekündigt, weil er unpünktlich und unzuverlässig war. Titan zog nun ohne festen Arbeitsplatz und Wohnsitz durch die gesamte Bundesrepublik. Es fiel ihm nicht schwer, Frauen kennenzulernen, mit ihnen Sex zu haben und für ein paar Wochen und Monate bei ihnen zu wohnen. Er lebte in den Tag hinein, beging immer wieder unterschiedliche Straftaten und schließlich 4 Vergewaltigungen. Bei der ersten Vergewaltigung war Titan 27 Jahre alt. Er fuhr mit seinem Auto in einer ländlichen Gegend umher. Dort traf er auf eine Gruppe Jugendlicher und bot ihnen an, sie mit dem Auto mitzunehmen. Die Jugendlichen willigten ein und gemeinsam fuhren sie zu einem nahegelegenen Baggersee. Emma, eine 16-Jährige aus der Gruppe, gefiel Titan. Sie ließ sich von ihm nach Hause fahren. Am nächsten Tag wollte Titan das Mädchen wiedersehen. Er suchte es in den Straßen des Dorfs und fand es vor einem Geschäft. Um Emma dazu zu bringen, mit ihm mitzufahren, erzählte er ihr, dass ihm in der Nähe des Baggersees eine kleine Hütte gehöre und Emmas Freunde, die Titan am Vortag kennengelernt hatte, bereits dort warten würden, da er am Abend eine Party geben wolle. Das war allerdings eine frei erfundene Geschichte. Emma stieg zu Titan ins Auto und er fuhr mit ihr zu einer abgelegenen und verlassenen Hütte, die er auf einem seiner Streifzüge entdeckt hatte und nun deren Tür mit einem Vorhängeschloss verriegelte. Dort war jedoch keiner der Jugendlichen zu sehen oder zu hören. Titan erklärte Emma, dass diese gerade noch für die Party einkaufen würden, in Kürze aber zurückkommen müssten. Nachdem die Jugendlichen nach einer halben Stunde noch immer nicht zurück waren, war Emma irritiert und bat Titan, dass er sie wieder ins Dorf fahren solle. Als er nicht reagierte, bestand sie auf ihrer Bitte und wurde lauter, woraufhin Titan sie bedrohte. Er gab fälschlicherweise an, dass vor der Tür der Hütte Zuhälter auf sie warten würden, die Emma mit in eine fremde Großstadt nehmen und sie zu Prostitution zwingen wollten. Um die Bedrohung zu intensivieren, erzählte er Emma von der Gewaltbereitschaft dieser Männer. Sie hätten einer Frau mehrfach brutal ins Gesicht geschlagen, als diese so laut geschrien hätte wie Emma gerade. Die einzige Möglichkeit, diesem Schicksal zu entgehen, bestehe darin, dass sie mit ihm schlafe, damit die Zuhälter davon ausgehen würden, dass sie seine Freundin sei. Um den Druck weiter zu erhöhen, sagte Titan, dass er gerade jemanden durchs Fenster der Hütte gesehen hätte. Titan zog die verängstigte Emma aus und zwang sie zum Geschlechtsverkehr. Nach der Vergewaltigung ließ er das Mädchen in der Hütte zurück und Emma befreite sich schließlich, indem sie aus dem Fenster kletterte. Emma zeigte Titan an. Doch ehe er gefasst werden konnte, beging dieser die 2. Vergewaltigung. Titan war mit seinem Kumpel Hartmut unterwegs. Auf der Autobahn hatte eine junge Frau, Halina aus Tschechien, eine Autopanne. Titan hielt auf dem Standstreifen und bot ihr seine Hilfe an. Die Verständigung zwischen Titan und Halina war schwierig, weil diese nur wenig Deutsch und er nur ein bisschen Tschechisch sprach. Als die Männer Halinas Auto nicht zum Starten bringen konnten, bot Titan der jungen Frau an, sie in die nächste Stadt zu fahren, um dort ihren Bruder zu finden, der mit ihr im Auto gewesen war und sich bereits zu Fuß auf den Weg gemacht hatte, um Hilfe zu holen. Halina willigte ein. Sie fuhren die Straßen der nahegelegenen Kleinstadt ab, konnten Halinas Bruder jedoch nicht finden. Während der Fahrt beobachtete Titan die junge Frau im Rückspiegel und fasste den Entschluss, sie zu vergewaltigen. Was Hartmut anging, betrachtete Titan sich als ihm überlegen und befürchtete nicht, dass sein Kumpel ihn von seinem Vorhaben abbringen könne. Titan erklärte der jungen Frau, dass er jetzt in eine andere Stadt fahren müsse, um etwas bei einem Freund abzuholen. Es dämmerte bereits, als Titan mit dem Auto in einen abgelegenen Waldweg einbog und dort anhielt. Er bat seinen Kumpel Hartmut, aus dem Auto auszusteigen und in einiger Entfernung so lange zu warten, bis er ihn rufen würde, was dieser auch tat. Titan setzte sich zu Halina auf den Rücksitz, verriegelte die Türen und begann, die Frau auszuziehen. Halina versuchte, ihre Jacke zuzuhalten und rief immer wieder nach Hartmut um Hilfe, der jedoch nicht darauf reagierte. Titan zog Halina die Hose herunter und vergewaltigte sie bis zum Samenerguss. Hartmut griff, wie von Titan vorausgesehen, nicht in das Geschehen ein und hielt sich zurück. Schließlich gab Halina vor, dass sie dringend auf die Toilette müsse. Titan entließ sie aus dem Auto und Halina konnte sich in ein angrenzendes Maisfeld flüchten. Dort versteckte sie sich und schließlich gelang ihr die Flucht zum nächsten Dorf. Titan wurde wegen der Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt, die er komplett verbüßte. Nach der Haftentlassung schloss sich Titan als Schlagzeuger einer Rockband an und bereiste auf einer Tournee verschiedene europäische Städte. Er war beim weiblichen Publikum besonders beliebt und unterhielt häufig nach den Aufführungen sexuelle Kontakte. Doch auch in diesem neuen, abwechslungsreichen Umfeld beging er erneut Straftaten. Nur 4 Monate nach der Entlassung aus der Haft und damit noch während der Führungsaufsicht vergewaltigte Titan im Abstand von nur 3 Wochen wieder 2 Frauen. Titans dritte Vergewaltigung beging er gemeinsam mit seinem Kumpel Armin. Titan und Armin kannten sich aus Kindertagen. Eines Abends fuhren sie gemeinsam mit dem Auto durch die leeren Straßen einer Kleinstadt. Sie sahen eine Frau, die allein den Bürgersteig entlang ging, und beschlossen, sie zu vergewaltigen. Armin hielt direkt neben der Frau, Titan stieg auf der Beifahrerseite aus und zerrte die Frau auf die Rückbank des Fahrzeugs. Die Täter fuhren zu einem entlegenen Feldweg und forderten die Frau auf, auszusteigen und sich zu entkleiden. Aus Angst befolgte die Frau die Anweisungen der Männer. Sie musste sich auf eine Decke legen, die die Täter vor dem Auto auf dem Boden ausgebreitet hatten. Erst vergewaltigte Armin die Frau bis zum Samenerguss und dann tat es ihm Titan gleich. Anschließend nahmen die beiden Männer ihrem Opfer die Handtasche weg, stiegen in ihr Auto und ließen die Frau allein zurück. Es gelang ihr, nach Hause zu finden und die Polizei zu informieren. Erst Monate später konnten die Täter gefasst werden. Beide räumten die Tat im vollen Umfang ein. In der Zwischenzeit beging Titan die 4. Vergewaltigung im selben Sommer, diesmal allein. Er fuhr mit einem Auto ziellos durch Deutschland und schlenderte durch verschiedene Innenstädte. Dabei begegnete er einer kleinen Gruppe, die in der Fußgängerzone musizierte. Die Sängerin der Band gefiel Titan und er fasste den Entschluss, sie in sein Auto zu locken, um mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Er lobte das musikalische Talent der Gruppe und verwickelte die Sängerin in ein Gespräch. Dabei gab er sich als Talentscout aus und fragte die junge Frau, ob sie Lust hätte, jetzt spontan in seinem Tonstudio ein paar Aufnahmen zu machen. Die junge Frau willigte ein und stieg zu Titan ins Auto. Er fuhr mit ihr auf einen abgelegenen Parkplatz unter dem Vorwand, dass Titan noch mit einem Kollegen telefonieren müsse. Dort parkte jedoch ein anderes Auto mit mehreren Jugendlichen, was Titan irritierte und ihn zunächst von der Vergewaltigung der jungen Frau abhielt. Titan fuhr mehrere Stunden lang mit ihr durch verschiedene Ortschaften, ohne dass seine Beifahrerin Verdacht zu schöpfen schien. Aus den Gesprächen mit ihr hatte Titan erfahren, dass sie aus einem anderen Bundesland kam und nur zu Gast bei Freunden war, mit denen sie musizierte. Titan schlussfolgerte daraus, dass sie über keinerlei Ortskenntnisse verfügte. In der einsetzenden Dämmerung fuhr er in ein Waldstück, das ihm aus seiner Jugendzeit bekannt war, und sagte, dass es sich dabei um eine Abkürzung handeln würde. An einer abgelegenen Stelle hielt Titan den Wagen an und erklärte der jungen Frau, dass er sie belogen habe und in Wirklichkeit Menschenhändler sei. Er erhalte für jede Frau, die er an einen Zuhälter übergebe, eine große Bargeldsumme. Seine Geschäftspartner würden in der Nähe auf seinen Anruf warten, um die Übergabe stattfinden zu lassen. Die Frau habe nun die Wahl. Entweder würde er sie an die Zuhälter übergeben, oder Titan und sie würden gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen und anschließend würde er sie zu ihren Freunden zurückfahren. Die junge Frau hielt diese Aussage zunächst für einen Scherz, bekam dann aber Angst, weil Titan ernst blieb. Er forderte sie auf der Rückbank des Wagens Platz zu nehmen, entkleidete sie und zwang sie, Oralverkehr an ihm auszuführen. Sie erfüllte Titans Forderungen aus Angst. Anschließend fuhr er die junge Frau in das nächste Dorf und ließ sie gehen. Titan wurde für die Vergewaltigungen zu einer 11-jährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er räumte die ihm vorgeworfenen Delikte ein, bekräftigte dabei aber, dass er kaum körperliche Gewalt angewendet habe. Er habe sich eingeredet, dass es keine Vergewaltigung sei, wenn er keinen körperlichen Zwang ausüben würde. Aus Titans Lebensgeschichte und seiner Vorgehensweise bei den Delikten haben wir bereits erste Hinweise auf psychopathische Eigenschaften erhalten, die wir mit Hilfe der Psychopathie-Checkliste von Robert D. Hare einordnen können. Besonders die Faktoren 3 und 4, nämlich Lebensstil und antisoziales Verhalten, lassen sich anhand der Informationen aus den Akten einschätzen. Titan hat bereits als Kind frühe Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, indem er wiederholt die Schule schwänzte und kleinere Delikte beging. 2 Punkte. Innerhalb weniger Monate nach der zweiten Haftstrafe vergewaltigte er erneut, was Bewährungsversagen bzw. Verletzung der Führungsaufsicht darstellt. 2 Punkte. Da er neben den Vergewaltigungen auch verschiedene weitere Straftaten begangen hatte, ist auch der Faktor kriminelle Vielseitigkeit erfüllt. 2 Punkte. Insgesamt zeigte er sich im Rahmen verschiedener Straftaten verantwortungslos. 2 Punkte. Titans Lebensstil war mit seinen Reisen mit der Rockband durch Deutschland und Europa sehr abwechslungsreich, was für ein großes Bedürfnis nach Stimulation spricht. 2 Punkte. Zudem war er kreativ darin, sich Lügengeschichten auszudenken, um seine Opfer dazu zu bringen, in sein Auto zu steigen und sie später einzuschüchtern und zu vergewaltigen. Deswegen gehen wir davon aus, dass das Merkmal betrügerisch-manipulativ, 2 Punkte, ebenfalls erfüllt ist. Titan hatte viele Sexualkontakte mit Frauen und wir bewerten daher sein Sexualverhalten als promisk, 2 Punkte. Seine Einstellung zu den Vergewaltigungen, wenn ich keine körperliche Gewalt anwende, ist es keine Vergewaltigung, spricht für fehlende Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln, 2 Punkte. 2 der Vergewaltigungen hatte er begangen, weil er Frauen vom Auto aus auf der Straße gesehen hat und Lust auf Sex mit ihnen hatte, was für Sprunghaftigkeit spricht, 2 Punkte. Ohne Titan persönlich kennengelernt zu haben, kommen wir bereits durch das Aktenstudium auf einen Summenwert von 18 in der PCLR. Dieser Wert musste aber in den Gesprächen mit Titan noch überprüft werden. Ich war sehr gespannt darauf, wie sich Titan in den persönlichen Gesprächen präsentieren würde. Andererseits war ich auf der Hut, da ich wusste, wie gefährlich Psychopathen sein können. Aber was genau macht psychopathische Menschen eigentlich so gefährlich? Die Psychopathieforschung besagt, dass Psychopathen keine echten emotionalen Erfahrungen oder nicht kalkulierten zwischenmenschlichen Beziehungen eingehen können. Sie betrachten das Leben als Spiel mit dem Ziel zu gewinnen. Aus emotionaler Nähe zu anderen Menschen können sie keine positiven Gefühle ziehen. Sie blicken auf andere herab, machen sich insgeheim lustig über sie und versuchen, sie zu dominieren. Psychopathen haben kein Gewissen, kennen also auch keine Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die auf einer emotionalen Nähe zu anderen Menschen basiert. Sie verspüren keine Angst und lernen nicht durch Bestrafung, wohl aber durch Belohnung. Studien haben gezeigt, dass Psychopathen 4-mal so viel Dopamin freisetzen wie Menschen ohne psychopathische Eigenschaften. Dopamin ist ein Botenstoff, der für Motivation und Antriebssteigerung sorgt. Wenn Psychopathen eine kurzfristige Belohnung in Aussicht gestellt bekommen, konzentrieren sie sich viel stärker darauf als andere Menschen. Sie fokussieren sich intensiv auf ihr Ziel und behalten es im Auge wie ein Raubtier seine Beute. Wenn sie sich für eine Frau interessieren, die sie besitzen wollen, setzen sie all ihren Charme und ihr Manipulationsgeschick ein, um sie von sich zu überzeugen. Ihre Hartnäckigkeit ist herausragend und führt oft zum Ziel. Wenn das Interesse an dem Objekt der Begierde nachlässt und sie keine Vorteile mehr aus der Beziehung ziehen können, lassen sie es fallen und wenden sich einem anderen zu. Menschen sind für sie austauschbar. Auch wenn Psychopathen gefühllos sind, haben sie ein besonderes Talent dafür, die Emotionen ihrer Mitmenschen zu erkennen. Dies klingt paradox und ich habe mich oft selbst gefragt, wie es möglich ist, dass Menschen ohne Emotionen diese bei anderen sogar besonders gut wahrnehmen können. Wenn wir uns jedoch in einen Psychopathen hineinversetzen, erscheint diese Tatsache weniger widersprüchlich. Stellen wir uns vor, dass wir ein Leben führen, in dem wir keinerlei Ängste oder Sorgen haben. Wie andere uns sehen, ist uns egal. Wenn wir zum Beispiel am ersten Arbeitstag die neuen Kollegen kennenlernen, die in einer Gruppe um uns herum sitzen, sind wir innerlich entspannt und machen uns keinerlei Gedanken darüber, was wir sagen sollen oder wie wir gut bei ihnen ankommen könnten. Da wir keine Gefühle empfinden, die uns ablenken, können wir unsere Energie gänzlich dafür verwenden, die anderen zu beobachten und unsere Schlüsse aus ihrem Verhalten zu ziehen. Diese genaue Beobachtung, unbeeinflusst von Gefühlen, haben wir bereits unser ganzes Leben lang praktiziert. Wir wissen genau, wie sich die Mimik verändert, wenn Menschen traurig, irritiert oder glücklich sind. Wir haben zwar keine Vorstellung davon, wie sich das anfühlt, aber wir kennen die Verbindung zwischen dem Gesichtsausdruck, der Körpersprache und dem Begriff traurig oder schuldig, und wir wissen, wie Menschen mit diesem Gefühl reagieren und wie wir sie für unsere Zwecke beeinflussen können. Da wir kein Mitgefühl haben, betrachten wir die vielfältigen emotionalen Zustände unserer Mitmenschen lediglich mit einer kühlen Faszination und versuchen daraus unsere Vorteile zu ziehen. Psychopathen sind zudem besser darin, falsche Emotionen glaubhaft vorzutäuschen, als Personen ohne psychopathische Eigenschaften. Deswegen schaffen sie es, bösartige Absichten zu verbergen und das Vertrauen ihrer Mitmenschen zu gewinnen. Sie sind besonders begabt darin, Geschichten glaubhaft herüberzubringen, unabhängig davon, ob diese der Wahrheit entsprechen. Dabei arbeiten sie oft mit übertriebener Körpersprache und interessanten Wendungen, um ihre Zuhörer zu fesseln. Das gelingt ihnen auch, selbst wenn ihre Geschichten nicht so logisch kohärent sind wie bei Menschen ohne psychopathische Eigenschaften. Psychopathen besitzen außergewöhnliche Überzeugungskraft und ein besonderes Manipulationsgeschick. Der forensische Psychologe Reed Malloy führte Auswahlgespräche für eine Stelle, die er besetzen wollte. Einer der Bewerber stach mit seiner Intelligenz, seinem Wissens- und Wortschatz besonders hervor. Malloy dachte sich, wow, dieser Mann ist brillant. Erst später fiel ihm auf, dass der Bewerber durchgängig Sätze aus Reed Malloys eigenem Forschungsartikel zitiert und in betrügerischer Absicht als seine eigenen Erkenntnisse ausgegeben hatte. Solche Strategien findet man häufig bei Menschen mit hohen Psychopathiewerten. Psychopathen gelingt es wegen ihrer distanzierten Beobachtungsgabe besonders gut, Menschen zu erkennen, die etwas zu verbergen haben. In einer Studie des Psychopathie-Experten Kevin Dutton durchquerten Personen einen Raum. Die Hälfte dieser Menschen sollte dabei ein rotes Taschentuch versteckt mit sich führen. Wenn sie es erfolgreich schmuggeln konnten, ohne entdeckt zu werden, sollten sie dafür $100 erhalten. Die andere Hälfte der Personen trug kein Taschentuch. Die Menschen, die den Raum durchquerten, wurden von Psychopathen und Nicht-Psychopathen mit dem Ziel der Enttarnung des Taschentuchträgers beobachtet. Über 70% der Psychopathen enttarnten die richtigen Verdächtigen, während nur 30% der Personen mit niedrigen Psychopathiewerten diese erkannten. Psychopathen sind in der Lage, die Verletzlichkeit fremder Menschen sogar an deren Gang zu erkennen. In einer Studie sollten Männer Videoaufnahmen von ihnen unbekannten Frauen anschauen und einschätzen, ob diese bereits Opfer einer Gewalttat geworden sind. Männer mit hohen Psychopathiewerten hatten dabei eine höhere Trefferrate als Probanden mit wenigen psychopathischen Eigenschaften. Sie sind erschreckend gut darin, Schwächen anderer Menschen blitzschnell ausfindig zu machen. Bemerkenswert ist auch die Leichtigkeit, mit der Psychopathen lügen. Die meisten Menschen würden am liebsten im Erdboden versinken, wenn sie öffentlich als Lügner oder Betrügerin bloßgestellt werden. Psychopathen lassen sich jedoch nicht davon beirren. Sie sehen ihrem Gegenüber beim Lügen direkt in die Augen und geben mit überzeugender Selbstsicherheit ihr Ehrenwort. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Mischung aus Gefühlsarmut, fehlendem Gewissen, mangelndem Mitgefühl, der Neigung zur Manipulation und der besonderen Fähigkeit, die Schwachstellen anderer Menschen zu erkennen und gezielt für sich auszunutzen, Psychopathen so gefährlich macht. Ich fragte mich, ob Titan meine Schwächen unmittelbar herausfinden und versuchen würde, mich für seine Zwecke zu manipulieren.